und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts der Herzen. Herzlich willkommen zu Folge 116 von Thoughts of Chaos. Hallo Tom, hallo Leute da draußen, wie geht's uns denn?
Ja, hi Stefan, hallo Leute da draußen. Es geht, ehrlich gesagt. Ich muss mal direkt anfangen, also ich wollte mal anfangen mit, wie geht's dir denn eigentlich? Nee, wie geht's dir? Alles okay bei dir soweit?
Ja, man hat hier so, es war auch ein turbulenter Tag ein bisschen, aber es gibt Schlimmeres. Die Welt dreht sich weiter. Wir hatten ein paar schöne, herzergreifende Szenen heute. Ja, ich muss leider mysteriös bleiben. Alles andere wäre, würde ich gegen die NDAs verstoßen, die ich hier unterzeichnet habe und auf die ich meine Seele
habe. Verstehe ich. Ja, bei mir war es ein sehr, sehr stressiger Monat, möchte ich fast sagen. Ist viel Scheiße passiert. Unter anderem hat unsere Hörerin Gabi aus Bad Salzdetfurt gefragt, ey Tom, man hat schon so lange nichts mehr von Eddie, dem Podcast-Hund, gehört. Und da ist leider die schlechte Nachricht, der ist leider nicht mehr unter uns. Denn der ist jetzt im Hundehimmel. Stefan wusste das jetzt natürlich schon länger, aber ich wollte es hier einfach auch mal erzählen, weil halt auch mal, der war halt auch Teil dieses Podcasts mal ab und an. Und war schön und jetzt ist er woanders und war eine harte Entscheidung, aber war die richtige Entscheidung und kann ich keinem empfehlen, sowas zu machen. Ey, Alter, und teuer ist der Scheiß, ne? Das glaubst du ja alles gar nicht, ne?
Meinst du eine Einschläferung oder meinst du eine Beisetzung oder beides?
Beides. Also echt, also war ich wirklich überrascht, aber das war es dann auch halt schlussendlich wert, damit es würdevoll gemacht werden konnte. Und das war schon in Ordnung. Und das andere Ding ist, ich weiß nicht, ob man es hört. Ich war so ein bisschen vor Beginn der Aufnahme etwas unsicher, wie ich mich überhaupt fühlen soll, weil ich habe neue Zähne.
Und dazu sage ich herzlichen Glückwunsch.
Ja, danke schön. Es ist natürlich erstmal nur ein Provisorium, wie das halt so ist, ne? Und das sitzt natürlich nicht richtig und das vor allen Dingen, also das Listeln hat halt, meine Zunge muss sich noch an die anderen Platzverhältnisse gewöhnen irgendwie. Öfter mal was Neues. Falls euch das also auffällt, dass meine Sprache vielleicht ein bisschen anders klingt als sonst, dann seht's mir bitte nach und bombardiert uns nicht mit Briefen. Allerdings kann ich in dem Kontext eine schöne Geschichte erzählen. Ich habe ja schon mal mehrfach hier angegeben mit meinem neuen Zahnarzt, ne? So, und der ist ja auch treuer Zuhörer. Grüße gehen raus an Philippe. Da gab es letztens die unheimlich bizarre Situation, dass er mir also an einem Tag 5 Zähne gezogen hat und mich dann fragte, du kommst immer morgens zu meinem Konzert, ne? Weil er spielt nämlich auch noch in einer Band. Und da konnte ich einfach nur die Antwort geben, ja, das kommt jetzt drauf an, wie gut du deinen Job gemacht hast, mein Lieber, ne? Und dann habe ich es dann tatsächlich mir nicht nehmen lassen, mir dieses Konzert dann auch anzugucken. Es geht hier nämlich um die Band Ionis, wie man es aussprechen will, nicht zu verwechseln mit Ionos, dem Internetservice, den 1&1 da aus Montabaur anbietet. Nein, sondern Ionis ist eine Band, in der mein Zahnarzt Phil singt. Und das macht er jetzt mal, abgesehen davon, dass er mein Zahnarzt ist. Und nein, da gibt's hier ich kriege keine vergünstigten Inlays oder so eine Scheiße dadurch. Das ist wirklich richtig gut. Das ist eine Band, die machen so, ich würde mal sagen, Punkrock für Erwachsene.
Gibt es so was? Gibt es Postpunk? Ja, ne?
Bestimmt. Es gibt Postpunk, ja. Gibt es, ne? Das Ding ist, es ist halt eine sehr, sehr erwachsene Form von Punkrock. Ein Teil der Band hat früher bei Toxpack gespielt. Da gab es ja vor einiger Zeit einen Split.
Toxpack,
genau.
Habe ich auch sogar mal gelesen.
Genau, germanische Rockband. Die machen jetzt...
Jetzt stelle ich mir gerade, ja, wo du germanische Rockband sagst, musste ich jetzt irgendwie an Majestix denken aus den Asterix-Comics,
weißt du?
So ein Stammeshäuptling, der auf dem Schild durch die Gegend getragen wird und,
so.
Weiß ich nicht.
So in etwa, ne?
Deutschrock spielt.
Nee, und das ist sehr cooler Rock, die das wirklich sehr gut machen. Da waren auch, die haben auf dem Album, was jetzt auch just erschienen ist, kann überall gestreamt werden, gibt auch eine Vinyl-Version, die kann man, glaube ich, bei Cortex zumindest bekommen, auch online. Ist echt cooles Zeug, mir hat es sehr, sehr gut gefallen und es war die erste laute Show, die haben vorher zwei Akustik-Shows gespielt Und das war richtig, richtig cool, muss man sagen. Also da könnte noch einiges gehen, muss man ganz ehrlich sagen. Die haben halt alle Bock und die Songs sind halt einfach sehr, sehr stark, muss man sagen. Vielleicht kleiner Einspieltipp. Desolation Row heißt der Song, glaube ich, erste oder zweite Single vom Album. Und den haben sie leider live versaut. Da war nämlich der Bass verstimmt. Und wenn der Bass das tragende Element in so einem Song ist und der so ein Halbton daneben liegt, dann ist das irgendwie Keke. Nur halb geil, sag ich mal. Ne?
Aber auch ein bisschen Punk.
Aber auch ein bisschen Punk, genau. Und das ist auch wirklich jetzt Meckern auf ganz, 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 ganz hohem Niveau. War sehr geil. Kann man sich nur.
Du musst jetzt auch aufpassen, was du sagst. Ne? Nicht, dass die Zahngeschichte, wie du sagst, ist ja noch nicht ganz zu Ende.
Ja.
Ne? Und wenn jetzt, wer weiß, vielleicht setzt er dir dann falsch rum ein. Ich habe vor ein paar Tagen ein Trampolin aufgebaut und ich habe es geschafft, das Netz irgendwie auf links zu. Versucht, also zuerst habe ich versucht, das auf links, auf die, ohne es zu merken, auf die ja. Stangen zu ziehen. Menschen, die mich kennen, aber nicht mögen, die werden sagen, naja, das war ja von vornherein klar. Aber nun ja, das wollen wir deinem Gebiss nicht wünschen.
Menschen, die mich kennen, aber nicht mögen, den muss ich mir merken irgendwie. Der ist sehr, sehr, sehr gut irgendwie. Ja, und ehrlich gesagt, also so alles in allem, so nett die Geschichte auch war, aber ich sag's jetzt mal einfach so, ne, das war ein Monat, den ich nicht nochmal brauche in der Art und Weise, wie der gelaufen ist. Das war alles. Und da ist ja noch mehr passiert, Dinge, über die ich jetzt hier nicht in der Öffentlichkeit reden möchte, aber das ist halt einfach ein scheiß Monat und da mache ich bitte einen ganz großen Haken dran und jetzt kann es bitte ein bisschen besser und optimistischer nach vorne gehen, möchte ich mal sagen, an der Stelle.
Ja, da drücke ich die Daumen.
Das ist halt, wäre halt eine sehr, sehr schöne Sache. Yo, kommen wir mal zum
Ja,
bitte.
Den sagst du. Ja. Alles neu macht der Mai, kann halt auch verschiedene.
Ja, genau. Und das ist ja dieses Ding mit der Veränderung. Sie ist ja nicht aufzuhalten. Sie ist ja auch nicht immer positiv. Mein gerne zitiertes Beispiel ist ja, selbst wenn du eine Million im Lotto gewinnst, dann gibt's so eine ganz, dann sollte es im besten Fall so eine ganz kleine Stimme geben, die dir sagt, okay, worauf muss ich jetzt achten? Was sollte ich auf keinen Fall machen und so? Und wo liegen da jetzt die Gefahren und so? Und das war jetzt halt einfach alles in allem ziemlich großer Hammer. Hatte aber auch glücklicherweise Leute da, die mich unterstützt haben. Grüße gehen raus. Das hören nämlich auch fast alle diesen Podcast. Und das ist dann schon so, das war halt so, wie es war. Ne? Ende Gelände. Ne, so. Und dann, jetzt kann man wieder nach vorne sehen, ne? Und du hast mich ja dann letztlich überrascht mit der Ankündigung deines gestrigen Konzertbesuches.
Genau, lass uns mal nach vorne blicken auf gestern.
Ja, genau.
Ich war mit Gurken Christoph bei schöne Grüße, auch da gehen raus. Wir hatten einen schönen Abend. Und ohne ihn hätte ich den nämlich nicht gehabt. Wir waren bei Iron Maiden in Hangover. Die haben gestern in der Heinz von Heiden Arena gespielt, heißt sie so, ne? Heißt der alte Heide. Heinz der alte Heiden.
Keine Ahnung, weiß ich nicht. Müssen wir auch Rudi Schenker anrufen, der weiß das bestimmt.
Ja, der war auch da. Also gestern vielleicht nicht, aber der hatte auch schon mal gespielt.
Ja. Ja, und das Geile ist ja, ich war ziemlich genau vor einem Jahr da und jetzt können wir mal vergleichen, wie du es fandest.
Ah, du warst in Bremen, genau.
Ich war in Bremen.
Und du hast fast dieselbe Setlist gesehen, bis auf einen Song.
Infinite Dreams,
genau, den haben sie gespielt zum ersten Mal seit 38 Jahren.
Also auf der Tour, der wurde schon am Abend vorher oder so.
Ne? Genau, auf dieser Tour haben sie ihn zum ersten Mal gespielt seit 1988. Christoph hat sich sehr gefreut.
Ja.
Einer seiner, vielleicht sogar der Lieblingssong, obwohl nein, hat er, je nachdem nach welchen Kriterien, aber einer seiner Lieblingssongs. Und ich muss auch gestehen, dass es einer meiner Maiden-Lieblingssongs tatsächlich auch ist. Ich erinnere mich noch, wie ich einmal spät abends auf einer Party stand. Es waren schon fast alle nach Hause gegangen. Dann lief dieser Song und ich dachte mir so, boah, den hast du ja schon ewig nicht mehr gehört. Wie wunderbar ist der eigentlich? Und das war sehr schön. Insgesamt war das auch natürlich ein fantastisches Set. Also ein Hit an Hit.
Ja, ja, ja. Sie haben nur den einen Song wirklich ausgetauscht. Also die hatten vorher, haben sie ja
das,
stattdessen
genau,
The Clairvoyant gespielt.
Clairvoyant.
Ja, ja. Mann, Entschuldigung, Zähne und schlechte Bildung treffen hier aufeinander.
Ja, das ist furchtbar, ganz furchtbar Mischung.
Ja, ich weiß, fürchterlich. Nein, also Hit, wie ich auch gesagt, Hit auf Hit, ne? Das ist die ersten drei Songs, ich meine, das hat mich ja damals mit voller Wucht getroffen, weil halt so dieses Oldschool-Brett war.
Auf jeden Fall, aber wenn wir ganz von vorne anfangen wollen, obwohl, scheiß doch auf die Chronologie. Nee, war also einzig ein bisschen sperrig für mich persönlich war Rime of the Ancient Mariner. fand ich, also der ist einfach, ich weiß nicht, da habe ich mich so währenddessen, ich hatte ja viel Zeit zum Nachdenken während dieses Songs,
ja.
Ob das ja, irgendwie, ja. War das so der Versuch, irgendwie Pink Floyd nahe zu kommen oder so, weiß ich
naja,
nicht.
Naja, das war halt seinerzeit das große Epos, so, mhm. Und auch einen großen Anteil daran hatte auch mit Sicherheit der damalige Produzent Martin Birch, der mit Purple und so auch gearbeitet hat.
Ach, guck, ja.
Und so. Steve Harris hatte immer schon so ein Faible für solche proggigen Geschichten. Und ich weiß auch, was du meinst. Das war auch unser Gedanke damals. Dieser Mittelteil, ja, der gehört dazu, ne, der da vom Band kam, aber der zieht sich halt auch wie Kaugummi.
Zieht sich wie Kaugummi, ja. Also immerhin war auch bei diesem Song der Content auf der LED-Wand sehr gut. Also ich fand das, ne, das, also es
die Powerslave-Animation, Junge. Ich sag nur die Powerslave-Animation.
Ja, ich hatte da jetzt ein bisschen mehr erwartet, weil du davon schon so geschwärmt hattest. Also die waren ja oft sehr statisch. Ne? Man hat dann oftmals nur ein Bild gesehen, zum Beispiel bei Infinite Dreams dann das Cover von Seven Son of a Seven Son, was halt eine gewisse Animation erfahren hat, aber nichts Wildes. Und bei Powerslave war es ja auch jetzt nicht wahnsinnig krass, sondern es war halt, ne, das Powerslave-Cover und die Kamera ist immer näher gefahren. Allerdings fand ich insgesamt oder viele dieser Animationen, auch wenn, oder insbesondere wenn sie statisch waren und sich nicht großartig bewegt haben, fand ich sehr plastisch, hatten doch einen guten tiefen Eindruck tatsächlich, ja. weil der Content da, wie sagt man, das Lighting oder wie auch immer, das Licht, das den Animationen hinzugefügt wurde, hat dem Ganzen eine gewisse Tiefe verliehen. Und insbesondere war es der letzte Song oder der letzte Song vor der Zugabe, wo es so aussah, als wenn sich Eddie aus dem Bild lehnen würde.
Das war super, ne?
Das sah sehr stark aus. Und bei Powerslave fand ich es auch, man ist ja immer näher auf die Pyramide zugefahren, immer näher, bis dann irgendwann, bis man untersichtig vor dieser Pyramide stand.
Ja,
die da,
genau.
Und ich hatte das Glück, dass ich verhältnismäßig mittig stand. Also ich stand, weiß nicht, 3 Schritte vor dem FOH und dann 10 Meter links davon oder so. Also in dem Stadion dann verhältnismäßig mittig. Hatte da echt einen guten Eindruck jetzt, anders als wahrscheinlich auf den Rängen wird das nicht so cool gewirkt haben, vermute ich mal.
Ja, ja, ja. Ja.
Aber dann gab es ja auch ein paar Animationen, die sehr, die eben nicht statisch waren, wo viel passiert ist, wie zum Beispiel Aces High, die Luftschlacht. Und boah, das war richtig krass, genau, das Intro zu Aces High, diese Flakgeräusche und Projektionen dann eben auf der LED-Wand und das tatsächliche Licht, das tatsächliche Bühnenlicht, die Skybeams sozusagen, die dann da wie so Suchscheinwerfer dann auch oder wie Geschosse in die Luft dann geballert haben, und der Bass, der dabei einfach durchs Stadion gewummert ist, das war ein schönes akustisches oder audiovisuelles Erlebnis,
ja,
kann man
ja,
schon
ja,
sagen.
Ja, 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 ja.
Das war ein Highlight tatsächlich, fand ich, und auch richtig gut, also richtig dramatisch dann auch, wie sie dann, oder ist ja auch im Song dann, ist es am Anfang von dem Song, wie dass auch Churchill zu hören ist, also
ja,
ein Teil,
ja, genau.
Seiner berühmtesten Rede da.
Genau.
Das hat man nochmal, und ja, ist halt nochmal irgendwie, also ich zumindest dachte in dem Moment so, dass das aus deutscher Perspektive auch nochmal anders ist, wenn man halt dann Jäger da über den Himmel fliegen sieht und die Royal Air Force dann die Luftwaffe abschießt und so. Das hat er, wenn das irgendwie im Ausland gezeigt wird, oder im nicht-deutschen, nicht-englischen, also außerhalb von England und außerhalb von Deutschland, da hat das ja einfach nur wahrscheinlich einen gewissen Unterhaltungswert, aber wenn man sich dann nochmal vergegenwärtigt, dass die Bilder, die dann auch gezeigt wurden, ich würde jetzt mal einfach tippen, dass das authentische Bilder waren von zerbombten englischen Städten und so, das hat dann nochmal eine andere Qualität, sage ich mal.
Ja, ja, klar. Es ist, also ich entnehme, du bist ähnlich begeistert von der Produktion wie ich seinerzeit.
Ah, also was heißt begeistert? Also es war ein absolut tolles Set. Also ich bin kein Maiden Die Hard Fan. Ich hatte eine krasse Maiden Phase in meinem Leben und die liegt aber schon über 20 Jahre zurück, war aber eine verhältnismäßig eine Zeit, an die ich mich noch gut erinnere, weil es da viele Ups und Downs gab und ich in der Zeit viel Maiden gehört habe und mir da ein Album nach dem anderen gekauft habe und das total gefeiert habe. Und dann hat mich das aber auch nach ein paar Jahren wieder verlassen. Das waren irgendwie, weiß ich nicht, das war dieses eine Jahr plus X irgendwie. Und das, ist halt ein Teil meiner Kollektion sozusagen. Und natürlich hat die Band wahnsinnig viele Hits, von denen eben gestern sehr viele gespielt wurden. Das war total toll. Das war sehr, waren zwei ganz tolle, unterhaltsame Stunden.
Ja.
Und was mich aber am, also die Produktion, die war gut. Die hat mich aber jetzt zum Beispiel, was die LED-Wand angeht, also auf der letzten Ghost-Tour, das war auch mindestens so beeindruckend. Ne? Also jetzt nicht an jeder Stelle, aber wie da das, da gab es ja eine Stelle, ich erinnere das schon gar nicht mehr im Detail, aber da ist doch die ganze Kulisse in sich zusammengestürzt, quasi so. Da ist das, ich glaube, das war ein Kirchenschiff oder was, oder Kirchenfenster, was in sich zusammengestürzt ist, auch akustisch sehr gut unterstützt, und wir standen verhältnismäßig weit vorne. Das war auch sehr beeindruckend, und so etwas, sowas Immersives haben jetzt.
Ja, aber
dann, obwohl, doch haben sie auch gemacht, man. Direkt am Anfang, wo man über die Mauer schaut und dann Paris sieht, richtig, das war auch genau. Sehr cool.
Ja,
doch, klar. das war schon fett, doch, muss man
das
sagen.
Das Ding ist, Ghost hat natürlich viel, durch den deutlich theatralischeren Ansatz nochmal viele, viele andere Möglichkeiten.
Ja, das stimmt.
Ne,
das war schon echt gut. Und dann auch, was auch toll war, was sie wenig gemacht haben, aber was. Es gab das LED-Backdrop im Hintergrund, dieses riesige, quasi bühnenfüllende LED-Backdrop, und darunter gab es dann zwei Ebenen. Das eine war halt die unterste, die Bühnenebene, auf der die Band gespielt hat, und dann gab es, ich sag mal, zwei Meter höher oder was, gab es dann die Ebene auf
wo Bruce beim Trooper die Fahne schwingt.
Wo Bruce beim Trooper die Fahne schwingt und wo in der Mitte dann halt die Aussparung ist, wo das Schlagzeug stand, was sehr minimalistisch, sehr zurückgenommen war.
Ja.
Ich hatte angenommen, gehofft, wie auch immer, oder damit gerechnet, dass das Schlagzeug nochmal irgendwann hochgefahren wird, wurde nicht gemacht. Vielleicht wäre es gemacht worden, wenn der Nico noch mit dabei wäre, keine Ahnung. Ich fand es sehr, sehr understate-mäßig so.
Aber
es gab ja dann auch diese eine Szene, wo. Aber da habe ich dann kurz mich gefragt, ist das jetzt Projektion oder ist das wirklich der Bruce? Aber es war dann auch ein Teil, glaube ich, des Contents auf der LED-Wand, wo er in den Himmel reingeht.
Ja, ja, das war super gemacht auch.
Und bei Hello Be Thy Name war es, glaube ich, auch nochmal.
Ja, genau.
War wirklich gut, war wirklich sehr gut, muss man sagen. Und was ich bei alledem wirklich am bemerkenswertesten fand, war nicht das ganze Brimborium, sondern Bruce's seine Stimme.
Mhm.
Ich fand den sehr gut gestern. Also ich kann gar nicht sagen, also mir ging er irgendwann auf den Sack, also nicht gestern, sondern so generell als Konsument, so auf den neueren Alben und die Live-Sachen, die ich dann hier und da mal in der Aufzeichnung gehört habe. Ich fand, dass seine Stimme da gepresster klang als auf den alten Alben, und das hat mir weniger gut gefallen. Und den Eindruck, also da habe ich gestern nach Ausschau gehalten quasi, und ich habe es aber nicht erlebt. Ich fand das einfach gut. Der hat einfach echt gut gesungen. Und man muss mal sagen, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, welcher Jahrgang der ist, aber ich würde mal sagen, der bewegt sich, der ist wesentlich fitter als der Durchschnitt seiner Altersgenossen. Das war schon schön zu sehen. Und ich muss auch sagen, ich war auch froh, dass der Yannick noch mit dabei war und sich noch jemand auf der Bühne bewegt hat. Du bist ja dann nicht so ein Freund davon.
Ja.
Ich habe auch mit Christoph drüber gesprochen, und der findet Kritik an Yannicks, du hast es ja mal verglichen mit seinem Funke-Mariechen-Dasein sozusagen, findet er, lenkt total von seinem eigentlichen Schaffen ab, von seinem eigentlichen Wirken. Also sein Songwriting, was ich ehrlich gesagt, ich kann gar nicht sagen, welche Songs er geritten hat.
Auch schön.
Und
gewrotet hat, heißt
und
das.
Und Christoph sagte auch, ja genau, gewrotet, dass er eine der, oder die Person ist, die der Band noch eine gewisse Nahbarkeit gibt. So, ne? Er meinte, er würde sich, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, aber er würde sich auch gerne mal einfach wegsneaken und im Pub auftauchen, auf so einer Tour.
Ja.
Und ich fand das schön. Ich fand das schön, dann, auch nochmal.
Dann fragt Christoph mal, wenn er noch fragt, ob er mir dann erklären kann, warum man Yannick Gers nie hört live.
Das werde ich machen.
Also, oder ob er einfach so gut spielt, dass er einfach nur die Füllerrolle ist oder so, ne?
Wenn du das gleich mal was sagst, dann welchem das direkt mal schreiben, vielleicht kriegen wir noch eine Antwort. Während wir aufzeichnen.
Ja. Ich sag's mal so, ich habe jetzt da die Tour natürlich nicht gesehen, aber es ist ja das Gleiche wie im letzten Jahr. Und ich glaube, ich kann bei meiner Meinung bleiben, es gibt gerade im Heavy-Metal-Bereich nichts Fetteres, nichts Geileres als diese Maiden-Tour. Das ist halt so geil gemacht und so mitreißend, und ich finde es auch auch vor dem Hintergrund dieser Diskussion, über die wir seinerzeit auch mal kurz debattiert hatten, Maiden machen jetzt digital keine 58 Backdrops mehr und so weiter und so fort. Also wie die einfach diesen Sprung geschafft haben jetzt in diese moderne Bühnenära, finde ich schon geil. Das ist richtig cool, weil ich fand die Animationen auch alle echt extrem geil. Die Setlist war halt nur Hits, da passte halt wirklich alles. Ne? Das, also, ne? Geht hin, solange es noch geht.
Ne? Aber ist Rhyme of the Ancient Mariner auch ein Hit gewesen? Also da so, hat man drüber gesprochen, ne? Aber
ja, ja, klar. Hit? Ja, es ist, es, was heißt jetzt Hit, ne? Es ist halt ein Epos pro Live-Show gehört dazu. Wir können ja froh sein, dass nicht Alexander the Great war. Ne? Also, ne, oder so ein ähnlicher 30-Minuten-Song, da haben die ja einige von. Und das gehört halt auch dazu und das ist auch das, was man als Maiden-Fan auch erwartet, ne? Dieses auch, sag ich mal, in ausufernde, ne, und mit so ein bisschen Hörspielatmosphäre und so, wie bei dem Rhyme of the Ancient Mariner. Ne, und das ist ja, also dat, ich meine, jetzt sorry, Opa erzählt wieder vom Krieg, ne? Aber als der Song damals wirklich rauskam, sowas hatte man in dieser Art und Weise noch nicht, also das, ne, das hat Prog-Rock nochmal einer ganz anderen Generation von Leuten nahegebracht. Weil Maiden hatten ja nie so die 3-Minuten-Punk-Klopper, außer in den ersten Alben, ne, so Running Free oder sowas, ne? Aber das war ja schon immer ein bisschen komplexer. Aber das hat das Ganze ja nochmal auf eine ganz andere Ebene gehoben und das ist ja wirklich, wie viele verschiedene Parts da drin sind und so. Das ist ja wirklich eine kleine Mini-Oper schon, kannst du sagen. Das ist ja, so Songs haben ja Avantasia. Also dank solchen Songs gibt's ja heutzutage Bands wie Avantasia oder so, die ja so ein etwas theatralischen, cineastischen, opulenteren, ausufernden Ansatz haben.
Bohemian Rhapsody.
Ja, möglicherweise. Möglicherweise, ja. Wer war dein Vorband dieses Mal?
Ja, das war so eine Sache. Megadeth war ein Vorband.
Ach du Scheiße, okay.
Jetzt hat er fast gespuckt. Jetzt sind ihm fast die Zähne rausgeflogen.
Ja, ey, oh komm, oh, der war, boah.
Oh komm, bitte. Ja. Nein, schwimm einfach mit.
Nee, wirklich, da bitte wenig Witze, also am besten gar keine, weil das ist halt wirklich ein sensibles Thema für mich, wie man komplett verunsichert. Ne? Ich meine, andererseits, ich habe auch schon überlegt, weißt du, aber nein, dieser Eishockeyspieler, 70er Jahre Eishockeyspieler, Luke Erik Kühnhackl, das ist halt so, ich kann nicht ohne Zähne rausgehen, das geht nicht, das kann ich keinem zumuten. Deswegen halte ich da bitte, ich würde mich ja sehr freuen, okay, wenn wir das,
okay, ne, aber ich sag mal so,
benutzen könnten.
Was Phil Rudd kann, das kannst du auch.
Ich kann meine Zähne auf einem Kreuzfahrtschiff verlieren, mit Sicherheit. Ja. Das kann mit Sicherheit möglich sein, ey. Und ich fühle mit ihm, muss ich sagen. Ne?
Das kann ja mal passieren.
Entschuldige mal bitte. Das ist, ne? Und auch mit dem Lispeln. Selbst Lemmy hat ja auf dem letzten Album gelispelt. Also, aber da muss man sich ja fragen, wer hatte die Idee gehabt, dem Mann in dem Alter noch neue Zähne zu geben? Das ist ja Wahnsinn. Ne,
aber
ja,
zurück zu dem anderen Sohn Essens.
Ja, genau, dem anderen bekannten Sohn Essens.
Genau.
Ja.
Ja, Megadeth, also das muss ja ein Teil nun mal der Abschiedstour gewesen sein, ne?
Korrekt.
Und das war ein trauriger Teil der Abschiedstour, muss man sagen.
Okay.
Also erstmal.
Lass mich raten, stimmlich leider mal wieder nicht auf der Höhe.
Das kann ich leider nicht abschließend beurteilen, weil der Sound einfach kacke war.
Auch das noch, ja.
Ne, Christoph hatte sich auch sehr drauf gefreut, mag Megadeth sehr. Ich bin Fan von weniger als einer Handvoll Songs dieser Band, dieser Person. Personenband, Bandperson. Aber Symphony of Destruction haben sie dann auch gespielt. Nichtsdestotrotz, der Sound war Grütze und darauf sagte Christoph dann, naja, es ist halt Stadionsound, ne? Und das wurde dann aber später durch Maiden relativiert, denn die haben gezeigt, dass man in dem Stadion durchaus einen mindestens akzeptablen Sound kreieren kann. Und das war bei Megadeth Grütze. Außerdem, also mal ganz angefangen, also die Bühne sah auch aus wie hingeschissen. So, das war einfach also eine Open-Air-Bühne, wie sie jeder schon mal gesehen hat. Von der Art her, von der Erscheinung ähnlich, also das Bühnenhaus an sich, das nackige Bühnenhaus an sich, ähnlich wie zum Beispiel das auch in Wacken steht, mit ohne jedes Brimborium, ne? Also da hingen dann links und rechts hingen 16:9 LED-Wände, aber die Wings, in denen diese Wände hingen, die waren nicht abgehangen. Das heißt, dahinter war einfach nur ein nackiges Gerüst,
ja,
was halt tagsüber nicht geil aussieht.
Ja, richtig.
Dann hatten die auch das LED-Backdrop und dann auch sie haben das LED-Backdrop genutzt, allerdings war es einfach nur weißer Megadeth-Schriftzug auf schwarzem Hintergrund, unbewegt die ganze Zeit. Dann die LED-Wände links und rechts der Bühne hatten dann auch ein Videobild, wo man dann, damit man auch aus größerer Entfernung erkennen kann, was denn da vorne los ist. Und ich habe bei Maiden später nicht mehr drauf geachtet, aber bei Megadeth war es so, dass das nicht vollbildmäßig bespielt war, sondern es gab einen schwarzen Rahmen einfach außenrum. Als wenn man gesagt hätte, so, das Megadeth-Bild, das fahren wir jetzt mal auf 90% oder 80% Größe ab. Ganz cool.
Was soll ich sagen? Es würde mich nicht überraschen. Es gibt ja viele solcher Legenden aus dem Rock'n'Roll-Zirkus und das Headliner sich anders präsentieren als ihre Special Guests oder Vorbands oder wie auch immer du es nennen willst.
Das war auch mein Eindruck. Das war jetzt nicht mein Eindruck, dass Megadeth jetzt gesagt haben, pass mal auf, jetzt bei unserer letzten Tour fahren wir mal minimalistisch auf, sondern das schien eher so, als wenn es da Vorgaben gegeben hätte, die vielleicht nicht Steve Harris persönlich erlassen hat, aber die dann doch irgendwie Megadeth auferlegt wurden. Und das war, und dann auch die Kamerabilder waren halt einfach auch nur statisch, ne? Da war keine Bewegung im Bild, anders als bei Maiden. Auch die Kameraleute direkt an der Bühne, die sind, glaube ich, die gab es, glaube ich, gar nicht bei Megadeth. Und,
verstehe.
Was haben die gespielt? 50 Minuten oder so?
Ja.
Ich finde das immer traurig, wenn so eine, ist jetzt nicht meine Lieblingsband, aber wenn so eine Band mit so einem Legendenstatus dann in so einem Format spielt. Ne, das habe ich auch damals gesehen, als ich 2014 bei Metallica war und die Vorbands hießen da Ghost, Mastodon und Slayer in der Reihenfolge. Und also auch bei Slayer war das noch so leicht zu spüren, dass das halt eine Vorband ist. Ne?
Ja, klar. Also ich sag mal so, ich weiß jetzt gar nicht, wie du es gerade noch mal formuliert hast, so, aber sich runterspielen irgendwie, also dem nicht gerecht werden, das machen Megadeth für mein Empfinden schon seit Jahren. Also das ist alles sehr, sehr, das wirkt alles sehr, sehr oft sehr, sehr lieblos. Dann gab es eine Phase, wo auf einmal ich den Eindruck hatte, oh, guck mal, da steckt ein bisschen was hinter. Da sah die Show auch besser aus. Und und jetzt hat Herr Mustaine, also es war Dave Mustaine ja mehrere Millionen Dollar wert, von seinem alten Management wegzugehen und dass jetzt dafür sein Sohn die geschäftlichen Belange dieser Band leitet. Und wenn halt als Teil der Abschiedstournee ist bei Megadeth zu spielen, bei Maiden im Vorprogramm zu spielen. Ich weiß nicht, ob das so eine. Ich weiß es nicht.
Versteht das aber auch aus Maiden-Perspektive nicht, ne? Also ich meine, auch Maiden muss ja den Status dieser Band zumindest dann hinter den Kulissen irgendwo anerkennen. Das lässt sich ja nicht wegdiskutieren. Und man hätte sich selber ja auch. Ich meine, umso geiler die Vor. Ja, gut. Ist natürlich blöd, wenn einem die Vorband den Applaus abspielt sozusagen. Ja. Ne? Wenn am Ende die Vorband mindestens so geil ist wie der Headliner. Aber das ist in dieser Welt, wenn du Maiden bist, dann kannst du doch da drüber stehen. Kannst du doch sagen, ja, also sorry, das, was wir hier jetzt mitbringen, das nimmt uns keine noch so gute Vorband weg. Ne? Das ist auch...
Ich weiß nicht. Also das ist natürlich, das sind jetzt natürlich bandpolitische, also das ist jetzt natürlich Musikbusiness-Scheiße und Bandpolitik und all so eine Kacke, die da mit reinspielt irgendwie. Aber ich glaube, Fakt ist einfach auch, also es scheint für mich auf der Hand zu liegen, dass die Haltung von Maiden ist, uns ist völlig egal, wer vor uns spielt. Die Leute kommen wegen uns. Punkt. So.
Ja.
Und alles darüber hinaus ist vielleicht aus der Sicht von Maiden ein Serviceangebot.
Ja. Nichtsdestotrotz, also ich hätte, also in dem Paket hätte es Maiden gut gestanden, da auch mehr zuzulassen. Also immer vorausgesetzt, dass unsere These da richtig ist. Und das hätte nur nochmal, das hätte Maiden, also eine bessere Megadeth-Produktion hätte auch diesen ganzen Abend inklusive dann Headliner-Status aufgewertet.
Das glaube ich, da bin ich bei dir. Allerdings, ich wiederhole meinen Punkt nochmal, Megadeth haben ja schon vor Jahren angefangen, sich abzuwirtschaften. So, und das war halt auch schon oft so in einem ähnlich lieblosen Rahmen. Und insbesondere also Mustaine war ja schon immer auch so ehrlich zu sagen, hey, pass auf, ich bin einfach nicht der beste Sänger. Mhm. So, finde ich völlig okay, aber dann war halt manchmal live wirklich unterirdisch. Ne? Also das war so, kann man der alten Frau mal bitte jemanden einen Stuhl bringen?
Ne? Das ist auch, also was das Ganze auch unterstützt, waren die beiden Auftritte von, wie heißt das Maskottchen, Vic Rattlehead?
Ja.
Das war mega cringe einfach nur.
Ne, ja, diese vor allen Dingen, Alter, vor Maiden. Du machst ja, doch, ja. Du, mit dem Vater aller Bandmaskottchen, weißt du, ne, da kannst du doch nur gegen abstinken. Also vielleicht nicht, also vielleicht keine cooler Plan, der dahinter steckte, das zu machen. Andererseits muss man ja sagen, Megadeth werden sich auch nochmal in Deutschland, glaube ich, im richtigen Rahmen verabschieden, weil ich glaube, wir können jetzt schon mal gesichert davon ausgehen, dass diese Abschiedstournee noch ein paar Jahre dauern wird.
Haben wir schon mal gesagt.
Der wird die Kuh melken, wie alle anderen auch. Das ist halt nun mal heutzutage so. Ich hatte da letztens auch privaten Diskussionen über diese Themen irgendwie, ne, ob das nicht einfach scheiße wäre. Ich sage, aber solange die Leute noch hinrennen, hast du doch einen Grund, es zu machen. Ne, warum sollst du das Geld liegen lassen? Ne, also das ist ja nun mal einfach Gottes so. War nur Megadeth Vorband?
Ja, nur Megadeth.
Okay.
Ach so, was ich dich fragen wollte. Ich weiß, dass Maiden oft oder sogar immer Always Look on the Bright Side of Life als Abgesang nach dem Konzert spielen. Aber spielen sie vorher auch immer Dr. Doctor von UFO?
Jedes fucking Konzert ist der Standard.
Und ich denke mir nur so, ey, warum macht ihr das? What the fuck?
Das ist so ähnlich wie bei Metallica, dass erst Long Way to the Top kommt von AC/DC und dann das Morricone-Intro. Ich finde das so schwach. Nein, das ist, aber guck mal, die Tradition lebt ja weiter. Der letzte Song vor jeder Creator-Show ist Run to the Hills.
Ja, ich kann nicht. Also ganz grundsätzlich finde ich es halt scheiße, wenn eine Band als Opening einen kompletten Song von einer anderen Band einlaufen lässt.
Moment, es ist der
letzte. Das ist meine Meinung.
Stopp, ja, pass auf. Ja, aber dann musst du jetzt auch meine ertragen, weil es gehört ja, also, das ist ja offiziell noch die Pausenmusik. Ne? Das Licht ist ja noch an in
ja,
der
es
Halle.
Es gibt dann noch ein Intro.
So, ne? Und ich finde den Gedanken, sich selbst als Band mit einem Song, den du geil findest, über die große PA vorher aufzuhypen oder im jetzigen Fall halt über In-Ear-Monitors, finde ich total legitim und nachvollziehbar. Ich kann, also jetzt kann ich mal einmal an der Stelle aus dem Nähkästchen plaudern, ne? Und ich hoffe, die Jungs verzeihen es mir. Ne, wenn Creator hinterm Vorhang stehen und Run to the Hills läuft, da ist ja der Ablauf genau das gleiche wie bei Maiden. Das Licht ist noch an, Run to the Hills läuft und dann geht das Licht aus und das Intro beginnt. Ne? Die stehen hinter dem Vorhang, ne, und singt jeder mit bei weißt du? Und da haben die alle direkt Bock. Verstehst du? Das macht die Jungs. Ich kann das verstehen. Ich würde das auch so machen. Ich bin sogar jemand im Gegenteil, der sich darüber aufregt, wenn so, weiß ich nicht, bei so Musik in den Umbaupausen läuft, die so gar nichts damit zu tun hat irgendwie. Ne? Oder wer hat's, Biffy Clyro haben es jetzt letztens nochmal anders gemacht. Da stand auf den Karten drauf Anfang 19:50 und das Intro war dann ein 25- oder 30-minütiges atonales, weirdes Techno-Stück.
Ja.
Irgendwie so, boah, Alter, geht. Aber hey, alles Kunst, ne? Also deswegen, aber schön, das war mal wieder eine neue Folge Meinungsaustausch in Thoughts of Chaos.
Und was, wer sich auch große Mühe gegeben hat, bleibenden Eindruck zu hinterlassen, war Hannover selbst.
Ja, tatsächlich.
Also das war wirklich eine Sache. Ich habe ewig im Stau gestanden, im Anfahrtsstau in der Stadt, als würde zum ersten Mal eine Veranstaltung in diesem Stadion stattfinden und nicht irgendwie alle zwei Wochen quasi. Also das gibt es doch überhaupt nicht. Also
ja,
ich bin...
Das ist aber Standard überall. Das hat ja keine Stadt so richtig im Griff.
Also ich weiß nicht. Ich bin zum Stadion gefahren, mit Google gefolgt zum Stadion, bin vom Stadion weggeschickt worden von den Ordnern. Ich müsste auf einen anderen Parkplatz.
Ja.
Hab dann da wieder eine Ewigkeit im Stau hingestanden. Und
ja, klar.
Die vermeintliche Zufahrt zu dem Parkplatz war aber auch zu. Konnte ich schon irgendwie von weit sehen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, ey, bitte euch doch alle. Ich biege jetzt hier einfach in diese Stichstraße ab und gucke, ob ich hier einen Parkplatz finde.
Ja.
Und das war dann auch. Und netterweise gehört Hannover zu den Städten immerhin, die E-Autos das Parken auf öffentlichen Parkplätzen kostenfrei erlauben.
Ah, immerhin.
Und dann bin ich schön noch 500 Meter gelaufen und dann war ich endlich bei Christoph und wir haben uns noch schön, ich habe mir noch schöne Currywurst reingedrückt und dann bin ich auch natürlich begrüßt worden von dem wundervollen Gildepilz in Hannover.
Du warst nicht in Eddie's Dive Bar, ihr habt keinen Trooper verköstigt.
Wo ist das denn?
Maiden haben doch immer eine Eddie's Dive Bar.
Im Stadion dann oder was?
Im Stadionumfeld. Gibt es einen Tag vorm Konzert eine Bar, wo du dich schon mal treffen kannst, Merchandise kaufen kannst, Trooper-Bier in dem Fall zu dir nehmen kannst. Ne?
Ja, komisch, das wusste Christoph anscheinend nicht, denn wenn er gewusst hätte, wäre er bestimmt da gewesen. Nee, wir waren in der Nordkurve.
Ah, okay.
Das war irgendwie, also da hat man schön Gilde ausgeschenkt bekommen. Das ist ein Pilz, von dem ich grundsätzlich immer abraten möchte.
Ja.
Ich hatte einmal das Vergnügen, in so einer VIP-Geschichte Lounge gewesen zu sein vor Jahr und Tag und da gab es Gilde und ich hätte dafür bezahlt, dafür für anderes Bier bezahlen zu dürfen.
Ja, ich verstehe. Das ist so ähnlich wie die jährliche Jupiler-Erfahrung, die ich im Rahmen der Rupilé, wie der Belgier sagt. Das ist ja diese, ich war ja mal eine Zeit lang regelmäßig auf dem Graspop. Mit dem Metalhammer-Team, um darüber zu berichten, als der Metalhammer das noch präsentiert hat, dieses Festival. Und das Graspop ist echt ein unheimlich tolles Festival, fand ich immer sehr, sehr schön da. Tolles Booking, super Atmosphäre. Der einzige Nachteil war die Alkoholsituation. Also ich bin ja eh nicht dafür bekannt, gerne Bier zu trinken. Und dann gab es halt da dieses Jupiler. Ne? Mhm. Und das ist halt, wie soll ich sagen, das ist halt sehr, sehr nah am Kölsch irgendwie so geschmacklich und macht auch so weizig satt und so ein Blähbauch, also ganz komische Geschichte irgendwie.
Klingt super.
Ja, also überhaupt nicht meins und selbst Fachleute gaben dem Getränk spätestens nach dem zweiten Tag den Beinamen Jupiler the Doom. I pilot the Dune und so weiter. So. Irgendwann, ich glaube im zweiten Jahr war wir da schon so, es gab auch die ähnliche Situation, wir waren Präsentatoren, wir hatten ein bisschen Freibier-Kontingent, genau, und nach dem ersten Tag war so, ey, Alter, nein, auf gar keinen Fall mehr. Ne? So, und dann hat dann irgendjemand die großartige Idee gehabt, ey, die haben doch hier noch so Bierspezialitäten. Klar, Belgien, Bierspezialitäten, ich glaube, müsstest du vielleicht sogar besser wissen als ich, hat ja eine sehr, sehr hohe Brauereidichte noch sogar für die Größe des Landes.
Das weiß ich nicht, das kann sein. Die sind für ihre Brautradition bekannt, die ja sehr hefelastig ist,
ja.
Was ich früher verabscheut habe und heute doch sehr zu schätzen weiß.
Ja, so. Wo war ich? Ich bin heute irgendwie so...
Brauereidichte.
Belgien, achso, genau, Graspop, genau so. Und dann haben wir halt diese Bierspezialitäten probiert und wir haben uns vom Kollegen Gunnar Sauermann, Grüße gehen raus an der Stelle, beraten lassen und er kredenzte mir dann unter anderem...
Ach ja, die Geschichte.
Ein Rauchbier mit Grapefruit und Schinkennote im Abgang.
Mhm.
Und dann habe ich danach exakt einem Schluck wieder ausgespuckt und dann sind wir halt wieder zu Kava gegangen. Ne? Also sei es drum.
Aber der Kakao?
Nee, Sekt. Dann haben wir halt nur noch Sekt gesoffen an der Stelle. Wieso kam ich jetzt aufs Graspop? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach genau, wegen Bier trinken. Ja, genau.
Ja, so und dann war ich endlich irgendwann da, hatte dann mir schön ein Gilde reingestellt oder wir uns und dann sind wir hin zum Stadion gelatscht und haben dann den Eingang gesucht, durch den man dann auch in den Innenraum gekommen ist und sind dann durch den Zaun, der ums Stadion rum ist, haben wir dann den richtigen Eingang gefunden, sind aufs Stadion zu, die Treppe hoch, haben schon vor uns dann den Innenraum sich ausbreiten sehen dann ging es aber nicht runter. Sondern wir mussten nochmal eine extra Runde drehen, wir mussten uns nochmal anstellen, wir mussten nochmal durch so eine bekackte Drecksschleuse durch, ey. Und Megadeth war schon am Spielen, weißt du? So eine Scheiße, ey. Und also wirklich ganz schlecht ausgeschildert, ganz zu wenig oder die falschen Ordner, keine Ahnung.
Ja,
aber echt nicht cool.
Ja.
Und als wir wieder raus sind später, auch eine Katastrophe. Also viel zu wenig Ausgänge. Oder sagen wir so, die Ausgänge viel zu klein, hat sich alles zurückgestaut.
Na klar.
Und dann stehe ich da, oder wir stehen da und warten darauf, dass es endlich wieder vorwärts geht. Und man hört von hinten eine Person rufen, laut rufen. Und wie das so ist, ne, es war dann irgendwie 23:30, müde, hat geregnet und viele waren natürlich auch breit. Und dann dachte ich so, wer hat denn da gerufen? Naja, hat er nur einmal gerufen, wird wahrscheinlich jemand gewesen sein, der irgendwie auf sich aufmerksam machen wollte. So, ey Dicken, ich bin hier, wo bist du? Oder ich komm zu dir. und habe da gar nicht mehr drüber nachgedacht. Ich weiß noch, dass ich mir diese Gedanken gemacht habe, wer hat den jetzt
gerufen?
Aber ich war irgendwie zu faul, um mich umzudrehen oder so. Und auf einmal hörte ich dann so einen leicht Tumult hinter mir und drehe mich um und sehe dann da erboste Fans, denen das Megadeth-Gear in die Hacken gefahren wurde. Da war dann so ein Trupp Local Crew, so schön in Warnwesten und Bauhelme, die irgendwie Schulter oder Kopf hoch irgendwie Megadeth Gear auf dem, weiß ich nicht, Rollwagen, Hubwagen oder so durch die Menge geschoben haben. Und die haben halt so gedacht, so, ja, wenn ich einmal laut rufe, dann machen die Leute, die 1500 Leute oder so, die hier vor mir stehen, die machen dann schon Platz. Und die haben aber nicht alle Platz gemacht, weil es halt müde waren, weil es dunkel war, weil es keinen Platz gab, weil die breit waren. Und da wird einfach weitergeschoben. Ich habe doch was gesagt und da gab es ein bisschen Streit, weißt du?
Ja, klar, ganz verständlich.
Und auch so peinlich, ne? Alle drehen sich um und was steht überall groß dick auf den Cases drauf?
Megadeth. Ja,
also so was Peinliches, ne?
Ja, aber ja, das ist neue Local Crew-Leute halt, ne? Das
hervorragend,
ey. Ja, ey, und nochmal dieses Transport-Nahverkehrsproblem, ey, das ist ein. Ich hab's noch bisher bei keiner deutschen Großveranstaltung erlebt, dass es mit dem ÖPNV reibungslos geklappt hat.
Ich bin ja nicht so, ich habe im Auto gesessen.
Ja, nee, aber insbesondere die Abreise, ne? Das ist halt so. Ich erinnere mich noch an, ich hab bei der Schalke Arena mal, ich habe nach AC/DC irgendwie 2,5 Stunden gebraucht, um vom Parkplatz runterzukommen. Und ich habe mir gedacht, Alter, genau das gleiche wie du. Sag mal, habt ihr hier nicht alle 2 Wochen ein Fußballspiel? Wo genauso viele Leute hier sind? Wie macht ihr das denn dann? Also das kann doch wohl nicht wahr sein. Also ganz, ganz schlimm. Und ähnliches Chaos muss es ja auch gegeben haben, prognostiziert. Dieses Wochenende war ja hier in Berlin, war ja ganz große Stimmung, weil Metallica waren ja in der Stadt. Und haben ja das größte Stadionkonzert Deutschlands gespielt, was den Leuten dann irgendwie 3 Tage vorher aufgefallen ist. Ach, guck mal, weil die Bühne in der Mitte steht, können ja mehr Leute rein. Da sind ja fast 59.000, ja fast 100.000 Leute heute Abend. Das ist der Wahnsinn hier, ne? Ich erinnere nochmal daran, dass ich versucht habe, eine dieser fast 100.000 Karten zu erkriegen im Rahmen von 3 Vorverkäufen. Ich jedes Mal Wartelistenplätze unter 10.000 hatte und jedes Mal keine Karte bekommen habe.
Mhm.
Und habe dann so, als je näher der Tag rückte und so, mir gedacht, ja komm, guck mal zumindestens, ne, ich hab jetzt ja Zeit, keine Verpflichtungen mehr, die ich ja vorher hatte. Und ja komm, guckst du mal, so was auf eBay Kleinanzeigen geht, ob du eine Karte kriegst vielleicht, ne? Ja, und dann waren die Preise ja halt, ne, okay, und dann, schlechte Plätze. Und dann gab es so 1, 2, 3 brauchbare Sachen, die so aufgetaucht sind. Und da habe ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt dafür Geld ausgebe und Risiko, guck dir nochmal die letzten, so ein paar Songs aus Frankfurt an, von den letzten 2 Metallica-Shows. Und da war dann so, nee, dafür gebe ich kein Geld aus. Mhm. Das muss nicht sein. Also, bei aller Liebe nicht, da habe ich mir dann selbst diesen Stress erspart, weil ich wusste, ich werde meckern an irgendeinem Punkt. Und das muss ich dann nicht haben. Und dann konnte ich Metallica in aller Ruhe in Berlin spielen lassen, hatte nicht einen Anflug von FOMO. So, das war alles total in Ordnung. Mir war dann aber wichtig, dann während Metallica in der Stadt waren, die ganze Zeit mit Slayer-Merchandise rumzulaufen. Damit man mal sagt, wer hier die wirklich wichtige Band ist
an der Stelle. Aber wo wir gerade bei guten Schlagzeugern sind, ne? Ich habe ja dann das erste Mal jetzt Simon Dawson genießen dürfen, den neuen Live-Schlagzeuger von Maiden.
Ja.
Und du hattest ja damals erzählt, dass er direkt bei der ersten Show das erste Drumfill vom ersten Song
womit alles losgeht,
vergeigt hätte. Und was mir aufgefallen ist, ich meine, dass er bei Run to the Hill ein Drumfill, ich sag mal, stark vereinfacht hat.
Ja.
Und dann habe ich Christoph später noch angeschrieben, meinte so, sag mal, kann das sein? Habe ich das richtig gehört? Und er so, ja, bestimmt. Das erkennst du aber auch immer besonders gut daran, wenn sich Adrian Smith ärgert. Ne?
Hm. Ah, okay, ja, das ist eine gute Info. Dann muss man da mal drauf achten, irgendwie. Ne? Es ist ja heute, ist dann auch reingekommen, es ist irgendwie ein Mitschnitt aufgekommen von Onstage-Gesprächen von der letzten Guns N' Roses-Tour. Wo der Schlagzeuger schon mal anfängt mit Mr. Brownstone und Axel dann aber Bad Obsession spielen will. Und dann gibt's ein kleines Scharmützel auf den Intercom-Kanälen der Band dann irgendwie, ne? Hört mich denn hier niemand? Ne? Und Entschuldigung, tut mir leid, war mein Fehler. Ich kann hier nichts hören! Also, hilarious. Und auch da, auch ganz spannend vielleicht, weil halt so Stadionshows, Gigantomanie und so, es ist jetzt aufgetaucht, ein Bootleg oder ein Leak, wie auch immer. Es sollte seinerzeit in den 90ern mal eine Doku geben von den ganzen Roses Use Your Illusion Tour. Und die wurde nie veröffentlicht, hat die Band nie freigegeben. Und jetzt ist die geleakt, kann man jetzt auf YouTube sehen. Ich habe es mir noch aufgehoben fürs Wochenende. Kollege Frank Thiesis, Grüße gehen raus, schrieb schon von Leak des Jahres. Ne? Also da bin ich also auch noch gespannt drauf. Und soweit ich so gesehen habe, ist halt so, ja, das ist so, so war das halt früher, ne? Und diese Gigantomanie. Und ich glaube, wenn ich mir diese Doku angucke, werde ich so ein Erlebnis haben wie, okay, früher hätte ich das bestimmt alles total geil gefunden, aber heutzutage, ey, ich weiß ja nicht mehr so irgendwie, ne? Also das ist halt schon alles so eine Sache irgendwie. Jedenfalls, Metallica haben hier in Berlin gespielt, ich war nicht da, Setlist war halt so, haben nur eine Show gespielt, also keines ihrer No-Repeat-Weekends, deswegen war es so ein bisschen, ja, die 16, 17 Greatest Hits Setlist, ne? Also da kam so ein bisschen Seth Patron, der Sandmann wurde geentert, ne? Und also alle Dinge, die man brauchte. Die übliche Prominenz war auch da. Riffi Raffi von Heavy Saurus mit Gatschin, irgendwie Specky hat ein paar Sachen gepostet. In dessen Dunstkreis fliegen jetzt irgendwie Evil Jared und Krogi auch ganz oft mit rum irgendwie. Also
und Schmaxel It war auch dabei. Axel Schmidt.
Ja, genau. Muss eine ganz, ganz muntere Reisegruppe gewesen sein. Grüße gehen raus an der Stelle. Ehrlich gesagt, ich habe nichts verpasst, glaube ich. Und ich war über mich erstaunt, selbst tatsächlich, dass ich da wirklich so gar keine FOMO hatte. Weil zum einen ist es halt so ein bisschen, Metallica waren früher so eine große, wichtige Band für mich. Ne? Ich war ja so Lars Ulrich-Fan. Ne? Einfach so, weil, ey, so, und das ist eine Sache, da kann ich mich so oft über sein Schlagzeugspielen lustig machen, wie ich möchte. Ne? Das war halt ein kleines Metal-Kid, was seinen Traum wahrgemacht hat. Ne? Gut, wenn du der Sohn eines professionellen dänischen Tennisspielers bist, dann hilft das vielleicht schon mal so ein bisschen, dass du dann vielleicht mal leichter eine Woche in London überleben kannst. Ne? Mit wenig Taschengeld nur oder so. Aber scheißegal, er hat es halt gemacht und das ist halt cool. Ne? Und zum anderen muss ich auch sagen, da hatten wir die Tage schon mal privat drüber gesprochen. Es ist so ein, also weißt du, ich wollte ja früher immer Rockstar sein.
Ja.
Und ich habe ja mir immer vorgestellt, oh, was für ein beneidenswertes Leben, oh, weißt du. Ne? So, und dieses so ein bisschen wichtig und VIP und Inner Circle und so. Und das wurde mir ja immer suspekter in den letzten Jahren. Und ich glaube, jetzt war so der Tag, wo sich so meine Haltung und wie wichtig ich meine, dass das für mich ist, nochmal komplett geändert hat. Irgendwie so. Also dieses FOMO im Sinne von sehen und gesehen werden, so Teil der Szene sein oder so. Und wo ich mich dann ganz ehrlich fragen muss, Alter, was?
So FOMO, ja.
Also weißt du, so sehen, gesehen werden, Teilnahme ja. aus Szene zu sein. Ja. Ne, warum warst du denn nicht bei Metallica, bla 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 bla. Na klar, der Küpp war auch bei Metallica und so weiter und so fort. Ey, weißt du was? Das bin ich nicht mehr. Das brauche ich nicht mehr. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das ist so, wirklich, ey, alles Liebe und alles Gute an all die Leute. Wirklich, ey, das ist, aber ey, ich will mich damit, das ist nicht mehr meine Welt. Und es ist mir auch einfach.
Ja, aber es ist ja, also ich komme ja selber dann schon, also ich weiß nicht, hin und wieder war ich schon mal, bestimmt schon mal in der Situation, dass ich in die Kategorie kein Bock, aber Gästeliste gefallen bin, weißt du? Und das ist aber auch irgendwie immer ein bisschen unangenehm, ne? Zumindest ja. bilde ich mir ein, das irgendwo mal erlebt zu haben.
Ja, klar.
Und das, boah, was soll das?
Ja, nein, und wie gesagt, es geht auch jetzt gar nicht, bevor man das falsch versteht, gar nicht um die Leute, über die wir jetzt hier gerade gesprochen haben. Oder die ich jetzt gerade erwähnt habe. Wirklich das nur mal, um das mal ganz, ganz sauber zu trennen an der Stelle, ne? Nur einfach so dieses mein Gefühl, ich muss da jetzt unbedingt hin, weil halt, ne, ja, ich brauche halt ich gehöre dann halt auch zu den coolen Leuten, die eine Gästeliste haben oder so.
Ja.
Ne? Ey, und das ist so, ey, nee, das bin ich echt überhaupt nicht mehr. Das ist mir so scheißegal und irgendwie. Also, das haben wir ja auch schon beim Podcast hier. Also, das war ja auch so der Grundgedanke, wir kriegen hier keinen Promoter im Arsch irgendwie. Ne? Wir machen das, worauf wir Bock haben. Ne? Und wir machen nicht irgendwie, könnt ihr mal was zu dem und dem Thema machen. So, ne? Das, und im Zweifelsfall kaufe ich mir eine Karte halt auch lieber selbst. Ne? Und jetzt gut, da habe ich es dreimal probiert, hat nicht geklappt, aber das war irgendwie ein sehr, sehr, sehr befreiendes Erlebnis, muss ich sagen. So, oder Erlebnis, aber halt eine sehr, sehr befreiende Erfahrung, da wirklich zu sitzen um 17 Uhr, weißt du was, ich mache jetzt eBay Kleinanzeigen zu. Es lohnt sich einfach nicht mehr.
Aber FOMO, Fear of Missing Out, hattest du beim Dessertfest, ne?
Ey, Alter, ja, so ein bisschen, ne? Also, da haben wir noch kurz vorher aufgenommen, glaube ich, oder so. Ich war beim Dessertfest. Ey, jetzt musst du mich mal entschuldigen. Da musst
Mikrofon, du Disziplin.
Ich muss einmal kurz
reinhacken. Wer hat eigentlich nochmal gespielt?
Ganz genau, weil ich bring's direkt, mein Hauptproblem, also mein Hauptproblem
Hautproblem?
Hautproblem mit diesem Festival. Ganz genau. Es ist halt das Folgende, ne?
Ja.
Das ist so ähnlich wie Jupiler Bier.
Ja.
Ne?
Was kommt
nach
jetzt?
Anderthalb Tagen reicht es halt einfach.
Ach
ne?
So, okay, verstehe.
Und das Desert Fest ist ein tolles Festival von tollen Leuten. Eigentlich müsste ich das ja total abfeiern wegen All Things Stoner Rock und so. Und ich bin der Sache ja auch grundsätzlich, steht er ja auch sehr, sehr offen gegenüber. Ne? Nur 3 Tage lang den gleichen Rhythmus, den gleichen Groove, den gleichen Akkord, das kann irgendwann echt ermüdend werden.
Ja, ja.
Umso schöner war es dann tatsächlich. Und scheiße, die stehen jetzt hier gar nicht drauf. Doch, da stehen sie.
Hast du gedacht, du hättest jemanden gesehen, der gar nicht gespielt hat?
Nee, pass auf. Folgendes. Also, das Desert Fest besteht im Prinzip aus 2 Bühnen. Es ist auf dem Gelände der Columbia-Halle/Columbia-Theater. Das ist dann mit Zäunen so abgesperrt, dass du quasi an einer Stelle reingehen kannst und dann zwischen Theater und Halle hin und her wechseln kannst. Und in der Mitte ist ein bisschen eine Freifläche. Die dann halt, da ist ein Biergarten, da ist ein DJ-Pult, da kannst du ein bisschen essen, da geht's zum Backstage und da ist unter anderem auch eine kleine Bühne, auf der auch schon mal gerne Karaoke gemacht wird.
Verstehe, ja.
Das war sehr unterhaltsam, aber da spielen auch immer wieder andere Bands, kleinere Bands, sehr, sehr unbekannte Bands zum Beispiel, die vielleicht jetzt nicht so ganz zu diesem Stoner Doom Sludge Banner passen, was so wofür das Desert Fest so steht, die halt musikalisch ein bisschen anders sind. Und da waren ganz, ganz viele geile Sachen da draußen wieder dabei. Und eine Band ist mir richtig aufgefallen.
JVO.
Die Electric Jugs hießen die. Ich habe keine Ahnung, wo die herkamen. Die haben wohl sonst, ich habe nur rausgefunden, die gibt es wohl sonst eigentlich nur als Duo. Jetzt haben sie sich aber für live halt so als Band zusammengefunden. Und das ist so eine ganz junge Form, also so Garage-Punk, Indie mit Fafisa-Orgel, echt extrem cool. Und es war halt, wenn du halt 3 Tage so,
ja, ja.
Was geil ist, ne? Aber dann kommt eine Band, ist geil, weil es ist was anderes in dem Moment einfach. Ne? Das war sehr cool. Ansonsten, ich habe viele Bands tatsächlich mal kurz reingesehen. Hermano waren richtig gut als Headliner am ersten Tag mit John Garcia, dem Ex-Caius-Sänger. Nennen das, was sie machen, ja Heavy Blues. Das bringt es auch ziemlich gut auf den Punkt, muss ich ehrlicherweise sagen. Der Gitarrist hatte so, der wirkte irgendwie sehr übermotiviert. Also es ist halt der Vibe ist halt einfach sehr, sehr cool da. Es ist ein sehr, sehr cooles, entspanntes, relaxtes Festival. Und wenn dann halt so ein übermotivierter Ami mit kurzen blonden Haaren auf die Bühne kommt und sagt, what's up, motherfuckers, I will tell you a new one, ist halt so, okay, er ist der JJ French des Stoner Rock offenbar irgendwie, ne? Also der Twisted Sister Gitarrist, der hatte so wirklich, der sah so ähnlich aus, hatte eine ähnlich große Klappe, war aber nur halb so sympathisch, ne? Das war irgendwie, ne? Sword waren ganz, ganz cool, die haben sich ja wieder zusammengefunden in den letzten Jahren. Truck Fighters waren halt so, ja, so spektakulär langweilig wie eh und je. Ne? Also,
ja,
ich finde die ganz furchtbar langweilig. Und auch das ist ja ein klassischer Fall von, eigentlich müsste ich das mögen.
Ja.
Ne? Aber das holt mich nicht ab. Ich finde, das passt für mich alles nicht so. Ich weiß, es gibt Leute, die lieben die genau dafür, dass die live so sind, wie die live sind. Mein erster Gedanke war, ist jedes Mal, gib dem Mann doch endlich ein Trampolin. Stefan, du hast doch jetzt Zeit. Wir lassen die Truckfighters bei dir im Garten spielen.
Ja, aber hier gab es jetzt neulich erst eine Verletzung. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Aber hier bei mir im Garten spielen eigentlich schon doch.
Ja. Red Fang waren geil am zweiten Tag. King Buffalo waren geil am zweiten Tag. Ja. Am letzten Tag Crippled Black Phoenix waren cool. Nebula haben wir leider nicht gesehen. Total doof. Nebula halt wirklich eine der großen Bands des Genres. Haben sie aus irgendwelchen Gründen nur im kleineren Theater spielen lassen. Wir sind rechtzeitig rüber, 10 Minuten vor dem Fest, 10 Minuten vom Auftritt, komm, wir gehen nochmal eine rauchen, hier ist noch gar keiner. Zigarette fertig und wir sind nicht mehr reingekommen. Und dann standen wir halt hinter der Halle und kamen nicht mehr nach vorne durch, das war also nicht geil. Soll aber laut Zeugenaussagen auch sehr, sehr, sehr fett gewesen sein. Ja, und ich kann noch sagen, der Bandname des Festivals für mich waren Dope Purple.
Oh,
fand ich schon witzig, ne? Ja, und es ist einfach echt ein cooles Festival, muss man einfach sagen. Es ist auch noch bezahlbar. Die haben auch dieses Jahr wieder dieses Ding angeboten, dass du gegen einen kleinen Obolus in der Halle schlafen konntest. Und was noch interessant ist vielleicht, die haben das Festival gegen sonst Freitag, Samstag, Sonntag. Jetzt haben sie es mit dem, was war das für ein Feiertag am 14. Christi Himmelfahrt, glaube ich.
Bestimmt.
Verbunden, dass sie schon donnerstags angefangen haben. Und dann halt Donnerstag, Freitag, Samstag das Festival ging mit dem Feiertag. Und das scheint eine sehr, sehr coole Idee gewesen zu sein. Weil dann halt die Leute am Sonntag entspannter einfach abreisen können. Sonst war es halt vorher so, dass wenn am Sonntag noch gespielt wird, ja, halt sich das irgendwann leert. Ne? Und so war halt, ey, alle hatten Bock noch am Samstag aufzudrehen.
Ja, cool.
Also das war schon ganz geil eigentlich, ne? Gibt es nächstes Jahr auch wieder das Festival, haben wir auch wieder ein Blind-Bird-Ticket angeboten, also Ticketkauf für ein bisschen weniger Geld, ohne dass du einen Bandnamen weißt. Konntest du auch ein Festival machen. Machen ja auch viele mittlerweile. Lief ganz gut und ich bin mal gespannt, was sie sich fürs nächste Jahr einfallen lassen. Die stehen ja noch viel mehr, wenn du so, glaube ich, so stilistisch sehr, sehr spitz zuläufst. Dann hast du ja nochmal ein ganz anderes Problem, welche Bands kannst du überhaupt buchen? Was steht dir zur Verfügung? Ne? Und wenn du dann noch, sag ich mal, ich denke mal 4.000 Ticket verkaufst oder so oder 3.500, dann hast du auch dein Budget irgendwie. Ne? Also ich sag mal so, das ist so die ähnliche Situation wie jeder wünscht sich, dass AC/DC und Wacken und Metallica mal in Wacken spielen. Wird schwierig. Hier ist es so, jeder wünscht sich, dass die Queens of the Stone Age da mal spielen würden. Das wäre perfekt. Das wäre auch, ne, da sind dann halt also Leute, die genau Bock da drauf haben, auf den Scheiß und so. Ne? Aber das ist halt die Frage der Machbarkeit, die man da leider stellen muss. Ne?
Ich spiele ja wieder mit dem Gedanken zur Schweizer Variante eines Donau Festivals zu fahren. Im Oktober findet wieder das Up from the Ground war ein
war was anderes, ja stimmt.
War was anderes in Süddeutschland. Aber Up and Smoke Festival im Z7 in Pratteln ist eine Institution in Sachen Schweizer Desertfest sozusagen. Ja. Und da im Z7 bin ich auch wieder gewesen, vor 2 Wochen. Nämlich um The Gathering zu sehen, die bei uns ja in Folge 14 zu Gast waren. Ne? Etwa soweit, auch da wieder Christoph mit am Start und mein lieber Freund Atze, der damals auch zu den Mitgründern des Dong Open erst zählte. Und die beiden haben sich ganz wunderbar verstanden, weil sie beide zwei nerdige Forscher-Dudes sind, die sich dann so ein bisschen abgetastet haben, intellektuell. Und wir haben The Gathering gesehen und waren alle ziemlich begeistert von Annekes Stimme. Die bringt es immer noch volle Pulle. Das hat, also da, ich weiß gar nicht mehr, welcher Song das war. Ich glaube, es war ein Song, der gar nicht vom Mendelian-Album ist, das ja da sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert hat. Also eigentlich ist es jetzt 31 Jahre her, dass es veröffentlicht wurde, aber anlässlich des 30-jährigen Jubiläums und des Erfolgs der ersten Shows zu diesem Jubiläum im vergangenen Jahr findet ja diese Tour jetzt auch gerade noch statt. Unter anderem ja eine Show in Wacken dann auch im August. August, nee, Juli wahrscheinlich. Denn es ist ja nur ein Tag im August. Und also ja, die Stimme ist einfach, also es ist wirklich krass, wie hoch und hell sie immer noch singen kann. Und sie hat dann, also ich meine, wir waren uns am Ende dann ziemlich einig, dass es halt insbesondere ihre Stimme ist, von der die Band lebt, denn also das ist dann auch so ein Stück faszinierend gewesen, dass The Gathering ja, also du kannst sagen, es ist halt irgendwie Gothic Rock, Gothic Metal, aber es wird ja auch ein Stück weit dem Prog Rock zugezählt. Und Ich fand das faszinierend, dann live auch nochmal festzustellen oder vergegenwärtigt zu bekommen, dass das ja aber dann doch stellenweise echt vergleichsweise stumpf ist, was da instrumental passiert. Und trotzdem ist es aber irgendwie in dieser Proxsphäre ganz, ganz interessant.
Ja, ich glaube, das ist halt auch dem Veröffentlichungszeitpunkt geschuldet, um es mal so zu sagen.
Ja, bestimmt, ganz bestimmt, ja.
Für das, was man damals kannte, war das Prog. Du hast Prog-Elemente dadurch. Ne? Das mag aus heutiger Sicht vielleicht nicht das sein, was man kennt. Ne? Also wenn man jetzt sagt, Prog-Metal ist Dream Theater, ja, dann ist der Vergleich der Einfachheit liegt da sehr, sehr nahe in dem Moment. Ne? Aber auch da ging es ja, denn der Bandname ist ja vorhin schon mal gefallen. Ich sehe ja The Gathering, wenn dann eher so von so, wenn Prog beeinflusst, dann eher so aus der Ecke Pink Floyd und Tangerine Dream und sowas. Also so ein bisschen mehr, da sind wir wieder bei atmosphärischen Dingen vielleicht.
Nicht unbedingt von Tool, ne?
Weiß man jetzt nicht so genau, ne? Aber wer war, muss man gucken, wer jetzt früher war, ne? Ei, Huhn, Ei.
Ja. Aber ja, nee, war auch ein schönes Konzert, sehr stimmungsvoll. Ja, da war schön, das nochmal live erleben zu dürfen. Weil, also das ist halt eines von den Alben, so bei, wo bei mir die Zeitmaschine angeschmissen wird. Ne?
Yes. Das hast du schon mal gesagt. Das fand ich, war ein sehr schönes Bild auch schon seiner Zeit.
Ja.
Hab ich die Woche vor mir, vielleicht sogar zweimal die Zeitmaschine
angeschmissen. Zeitmaschine, ja.
Ja, ich habe tatsächlich, stehen die nächsten Tage ein paar gute Konzerte für mich an. Ich gehe zu Jack White, das gucke ich mir mal an. Der spielt hier in Berlin.
Ach, guck.
Hab mal schon mal auf die Setlist geguckt, spielt ein paar White Stripes Songs. Die Kunst scheint nicht im Vordergrund zu stehen dieses Mal. Da habe ich ja per se Bock drauf. Und was ich ebenfalls sehr, sehr cool fand, er hat jetzt kurzfristig Anfang der Woche, habe ich jetzt rausgefunden, macht er wohl sehr, sehr oft so. Eine Woche vorher wurde jetzt angekündigt, dass es vergünstigste Tickets speziell für Studenten gibt.
Ach, guck, schön.
Studierende. Und so, ja, egal, coole Idee. Ne? Dann habe ich in der Woche da drauf, habe ich dann Zeitreise Nummer 1 vor mir. Da gehe ich nämlich zu Social Distortion. Also, und die haben, das war so eine Sache, ist jetzt ein neues Album rausgekommen, Born to Kill. Und das war so, ich habe vorher gedacht, brauche ich das, will ich das, ein neues Album? Nee, ich will doch eigentlich nur die alten Hits, ne? Siehe da, die erste Single Born to Kill ist schon mal ein ziemlicher Brecher gewesen. Also so, okay, geil. Album insgesamt okay. Aber ich freue mich halt hinzugehen und ich denke, es werden viele, viele alte Hits gespielt werden. Da habe ich richtig Bock drauf. Und zwei Tage danach kommt dann eine richtige Zeitreise, weil dann bin ich nämlich endlich bei Sugar. Sugar, eine Band von Bob Mould, eine der Sachen, die er nach Husker Du gemacht hat. Die haben Anfang der 90er ein Album veröffentlicht namens Copper Blue und das ist eine meiner absoluten Lieblingsplatten. Die haben sich nach zwei Alben wieder aufgelöst. Bob Mould hat weiterhin Musik gemacht, andere Sachen, dies, das, piff, paff. Und jetzt haben sich Sugar zum Jubiläum dieses Albums nach 30 Jahren, glaube ich, wieder zusammengefunden und spielen die Platte. Und ich kann schon wirklich mich vorbegeistern. Also ich habe schon alles, es ist so, ich weiß, mit wem ich da hingehe. Ich habe die Leute schon vorgewarnt, dass ich mich an denen festhalten werden muss, stellenweise. Ich habe schon mal einen Monatsvorrat an Taschentüchern zur Seite gelegt, die ich da mitnehmen werde. Ich habe die Setlist schon auf Bierpausen geprüft.
Ja.
Das wird ein unvergesslicher Abend, das sage ich dir jetzt schon. Ne? Da wird der Frosch dich die Lok mal gerade bügeln, das sag ich dir.
Da geweint wurde ja auch jetzt gestern in Hannover, denn Salman ist ja auch riesen, er war auch schon zu Gast hier, ich weiß gar nicht in welcher Episode, es war aber Anfang 2024 im Zusammenhang mit, ach genau, das muss natürlich in der Deli Belly Folge gewesen sein. Ich weiß gerade die Nummer nicht, aber
ja, genau,
ist
ja,
der Episodentitel.
Ja, ja.
Er ist ja auch riesen Maiden-Fan, verkauft ja unter anderem offizielles Maiden-Merch in Indien und hat seine Firma, die er in Indien hat, mit der er das Bangalore Festival veranstaltet, ja Infinite Dreams genannt oder Infinite Dreams Promotion, irgendwie sowas. Und ja, Christoph musste auch weinen, also weiß ich nicht, aber er hatte das in Aussicht gestellt, dass er bei dem Song weinen müsste. Und Christoph hat übrigens auch jetzt, während wir hier sprechen, zurückgeschrieben, ich habe ihn ja gefragt, dass also in deinem Namen gefragt, warum man Yannick live nie hört. Und er schrieb dann einfach ganz ehrlich, Bei mir ist es der Rauschmittelkonsum.
Guter Folgentitel. Bei mir ist es der Rauschmittelkonsum.
Haben wir das auch geklärt? Ja, super.
Wahnsinn, danke, Christoph.
Ja.
Ja, und dann?
It's a rap? Is it a rap?
Is it a rap so langsam? Also ich, wie gesagt, ich muss mich ja noch hier an die Scheiße, an hier das neue Esszimmer gewöhnen, so ein bisschen.
Set, ja.
Das ist halt wirklich, das macht so viele Sachen anders, ne? So,
ich glaube das, ja.
Ey, Mundgefühl und so. Und wie gesagt, ich freue mich schon auf die Endlösung. Die wird ja auch, ne, dann ein bisschen geiler werden und so. Das wird
Mikrofondisziplin.
Ich gebe mir doch schon Mühe, Alter. Ich muss doch schon mit meinen Zähnen kämpfen.
Kannst du ja vielleicht fragen hier, ob du irgendwie da eine Vorrichtung noch mit implementiert bekommen kannst, mit der du dann dich irgendwie ins Mikrofon einhackst, damit du dich nicht mehr so nach links und rechts bewegen kannst.
Ja, oder wir kaufen uns hier so Kopfhörermikros, so ein Scheiß, und klingen dann
ja, geil.
Wie früher so noch aus frühen Videospielzeiten.
Du meinst die Dinger, die auch immer auf der Kirmes die Losverkäufer haben, ne?
Richtig. So, hier ist schon wieder rückwärts. Rainer, fahr ab hier, komm.
Aber los nächste Runde.
Los geht's. Ja.
Ich bin nächste Woche bei Bill Murray.
Jo.
Bill Murray, da werde ich natürlich dann auch von berichten bei nächster Gelegenheit.
Ich hoffe.
Aber ja, jetzt muss ich auch ins Bett.
Ja, war auch ein langer Tag heute für uns alle. Hoffentlich hattet ihr ein bisschen kurzweilige Zeit mit uns in dieser knappen Stunde, die wir uns hier mal wieder knapp am Rande des Schwachsinns und der Müdigkeit vorbeigeredet haben.
Ja.
Stefan, vielen Dank.
War ich danke dir.
Schöner Abend mit dir.
Dass du trotz der sprachlichen Herausforderung, der Artikulationsherausforderung
das auf die Nerven.
Dich hier immer noch dieser Frequenz, dieser Regelmäßigkeit der Aufnahme gestellt hast. Vielen Dank dafür, auch im Namen unserer Zuhörer. Und wir wünschen euch heute allen noch Infinite Dreams und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.